Herzlich willkommen zur 87. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mit mir im Studio in der Dudenstraße, übrigens ein neues Studio, sitzt nach einer langen Pause, einer langen Unterbrechung, mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo lieber Thorsten.
Hallo Alex, schön dich wieder zu sehen.
Das war jetzt schon die erste Lüge bei deiner ersten Aussage. Aber machen wir gleich mal weiter. Thorsten, wie war dein Sommer bisher?
Ja, mein Sommer war insofern ganz gut, dass die Temperaturen ja mir schon ein bisschen entgegengekommen sind. Alle jammern natürlich über den verregneten, kühlen Sommer, der jetzt hier so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Also ich war nicht böse drum, sage ich mal so. Ja, und wie war es sonst arbeitstechnisch? Hatten wir natürlich die kleine Auszeit nach dem Saisonende Pfingsten, was uns ja ganz gut entgegengekommen ist. Aber dann ging es ja auch schon Anfang Juli wieder los. Und während du dich bei der EM rumgetrieben hast und die deutsche Mannschaft hier abgefeiert hast für ein Viertelfinal aus, wo manche andere Verbände ihren Trainer schon hätten rausgeschmissen, ne, bin ich über die Dörfer gezogen mit dem SV Waldhof, hast mich ins Trainingslager gejagt nach Österreich. Ja, da hast du ja noch Urlaub gemacht.
Ja, nach der EM habe ich mir mal eine Woche Auszeit oder anderthalb Wochen Auszeit gegönnt.
Heißt aber, du hast schon so ein bisschen den Kontakt zum Waldhof verloren, oder hast du fleißig gelesen, was ich geschrieben
habe? Ich habe natürlich alles gelesen, was du geschrieben hast aus dem Trainingslager. Ich habe mich halt gewundert, wir hatten es ja damals schon davon, da fahren die nach Österreich und da gibt es gar keine Berge da, wo die hinfahren. War ich ganz entsetzt.
Ja, also da hast du schon weit gucken müssen, bis du die Berge gesehen hast. Es gab zwar einen Hochkogel, gleich in unmittelbarer Nähe, da habe ich auch gedacht, ja, so alpin oder so, aber das war eher so ein Hügel, ja, so ein Kogel halt. Und da hättest du auch auf die Schwäbische Alb fahren können. Aber der Sinn und Zweck war ja, dass man ein bisschen weg war von zu Hause, dass das Trainingslager so ein bisschen Abstand hatte von dem Alltag, dass du nicht da irgendwie auf dumme Gedanken kommst. Vielleicht auch nicht jetzt unbedingt immer 200 Leute am Trainingsplatz stehen, sondern das ein bisschen überschaubarer war. Das waren so die Highlights meines Sommers im Waldhof, ja, angefangen vom Testspiel in Käfertal. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die du schön ausgelassen hast.
Ja, dafür übernehme ich ja natürlich jetzt den Saisonstart, wo dann ehrlich gesagt auch die meiste Arbeit wartet. Vorbereitung kann ja jeder, Thorsten.
Ne? Ja, Vorbereitung kann jeder, aber es war schon ein bisschen kräftezehrend, deswegen gehe ich jetzt dann auch in Urlaub ein bisschen Richtung Südfrankreich und überlasse dir dann dementsprechend den Saisonauftakt am Sonntag in Ingolstadt, 19.30 Uhr, ein Auswärtsspiel sonntagsabends in
Bayern. Haben wir sofort Hurra geschrien. Also ich habe Hurra geschrien, als ich gesehen habe.
Ich wollte gerade sagen, also das ist, glaube ich, die gerechte Strafe oder der gerechte Ausgleich für die Verteilung, die wir bisher hatten.
Du bist ein ganz schöner Drecksack. Ich will nur daran erinnern, dass ich dann auch dieses Rostock-Spiel machen darf, diese Deutschlandreise da hoch. Ja, also ja, im September dann irgendwann. Ich sag's nur.
Du hast so 3 Tagesreisen damit gewonnen, aber irgendwie gleicht sich das alles über die Saison wieder aus, wie es auch beim Fußball ist.
Womit fangen wir an? Fangen wir an mit dem Personal. Es hat sich viel getan auf dem Transfermarkt beim SV Waldhof, bei dem Kaderumbau. Erstaunlicherweise ist dies ja so, dass fast alle Planstellen schon besetzt sind vor dem ersten Spiel. Das hatten wir jetzt auch sehr, sehr lange nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern.
Nö, also da müssen wir auch lang zurückdenken oder ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, zumindest unter den letzten Trainern, dass wir da schon zu diesem Saisonzeitpunkt so weit waren. Das ist natürlich absolut positiv, weil die Mannschaft sich dementsprechend schon einspielen konnte. Es kam jetzt zuletzt Felix Lohkämper nochmal dazu. Der hat jetzt 2 Trainingseinheiten gehabt, bevor das letzte Testspiel am vergangenen Samstag war. Das ist so ein, ja, Last Minute will ich gar nicht mal sagen. Die Transferperiode geht ja noch bis Ende August. Also da ist ja eigentlich schon noch ein bisschen Luft. Aber der Ansatz vom neuen Sportchef Anthony Loviso war schon der, dass man die Mannschaft relativ früh zusammen hat, dass man früh mit ihr arbeiten kann, dass er eingespielt in die Saison geht und dass man nicht so wie in den letzten Spielzeiten immer noch so auf den letzten Drücker und dann die Vorbereitung dann doch so vielleicht bis Mitte September geht, bis man irgendwie alles zusammen hat. Also das ist durchaus ein positiver Ansatz und ich glaube, das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, dass es vielleicht ein bisschen besser aussieht als in der vergangenen Saison.
Es war jetzt die erste Transferperiode in verantwortlicher Position von Anthony Loviso. Wie überzeugt bist du von denen, die er geholt hat und von denen, die er hat ziehen lassen?
Generell gesagt, muss natürlich erstmal gucken, wie das dann tatsächlich unter Wettkampfbedingungen auf dem Platz aussieht. Aber wenn du dir die Liste so anschaust, ist es eine gute Mischung aus jungen Spielern, die zum Beispiel die U23-Regel erfüllen, die aber dennoch keine Zählkandidaten sind, sondern ich habe jetzt den Eindruck gewonnen von denen, dass du die alle bedenkenlos auch bringen kannst in der dritten Liga. Man hat ja oft die Situation gehabt, du hast U23-Spieler dabei, die sitzen dann auf der Bank, damit ein Häkchen hinter dieser Regel ist. Aber wenn sie rein sollen, dann wird es schon ein bisschen kritisch. Also da haben wir, glaube ich, schon paar junge Leute, auf die du bauen kannst. Und dann sind halt auch welche dabei, die viel Erfahrung mitbringen, die dann auch die Verantwortung tragen müssen während der Saison. Wenn diese Mischung so hinhaut, dann bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich. Wir können ja mal kurz durchgehen, wenn wir da haben mit Erfahrung. Es ist zum Beispiel ein Niklas Schipnowski, der zuletzt bei Bielefeld am Ball war. Es ist ein Rico Benatelli, der aus der österreichischen Liga gekommen ist, aber auch in Deutschland natürlich Zweitliga-Erfahrung hat, St. Pauli und so weiter. Ja. Haben wir ja alles schon gelesen bei der Vorstellung. Dann hast du einen Adrian Fein, auf den kommen wir vielleicht später nochmal gesondert zu sprechen. Felix Lohkämper, der Name ist kurz gefallen, zuletzt 5 Jahre zweite Liga in Nürnberg. Da zwar auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt, aber dennoch Erfahrungen aus der zweiten Liga und sicher jemand, der dem Waldhof weiterbringen kann. Also das sind so die Namen, die mir zuerst einfallen, wenn es darum geht, um die erfahrenen, arrivierten Spieler, die eigentlich auch jetzt in der dritten Liga Verantwortung tragen sollen und so ein bisschen das Gerüst bilden.
Ich will noch vielleicht einen hinzufügen. Ich war ja bei dem letzten Test dann gegen den belgischen Zweitligisten Molenbeek, war ich dann auch mit dir mal wieder im Stadion. Die Belgier, die hatten da im Angriff so 2-3 kleine Wuselige und dann stand daneben der Niklas Hoffmann, der neue Verteidiger, den sie vom SV Horn geholt haben, auch in Österreich zweite Liga, der aus Landau stammt. Und das wirkte so ein bisschen so, als wenn da ein Seniorenfußballer mit 2 Metern gegen ein paar C-Jugendliche unterwegs war. Also sie haben halt jetzt auch einen hinten drin, der hoffentlich dann jeden Eckball und jeden Freistoß, der da so reinfliegt, wegköpfen wird.
Ja, ich glaube, Niklas Hoffmann ist da sehr underrated, wie man so schön sagt, ja, weil er zuletzt da in der zweiten Liga in Österreich in Horn gespielt hat. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so eine Adresse, wo du sagst, da müssen wir jetzt Spieler herholen. Aber wenn du seine Geschichte vorher siehst, Würzburger Kickers aufgestiegen in die zweite Liga. Also er hat da auch schon seine Erfahrungen gesammelt und es ist ein Spieler, auch mit einem gestandenen Alter und vor allen Dingen, du hast es angesprochen, mit einer gestandenen Körpergröße, der oben ordentlich abräumen kann, der aber für seine Größe, geht ja deutlich über die 1,90, unheimlich beweglich ist, unheimlich gut mit den Füßen auch unterwegs ist, der ein sehr aggressiver Spieler ist. Also ich habe das bei den Trainingseinheiten in Österreich gesehen, der dich auch mal mit den Händen sehr unangenehm bearbeiten kann. Der nimmt da auch keine Rücksicht auf Training oder Wettkampf. Ja. Also das haben da einige zu spüren bekommen. Und ich glaube, er war auch bei dieser Rudelbildung am Samstag beteiligt, zumindest als in Anführungszeichen Opfer. Also das ist auch einer, der schon mal hingeht und jemanden provoziert, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber der nicht zurücksteckt. Also das ist, glaube ich, eher jemand, den du in deiner eigenen Mannschaft haben willst als beim Gegner. Also ein durchaus unangenehmer Abwehrspieler, der eine gewisse Aggressivität mit reinbringt. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass das jemand ist, den haben sie in der dritten Liga hier vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm, dass da vielleicht der ein oder andere Stürmer schon so seine Erfahrungen mit dem dann machen wird. Also da bin ich auch mal gespannt, wie der sich einbringt. Ja.
Wenn ich mir diese Transferperiode angucke, finde ich, dass sie die richtigen Schlüsse gezogen haben aus den Problemen, die im Kader offensichtlich geworden sind, eigentlich über die letzten Jahre, vor allem halt in der letzten Saison, die ja wirklich bis Februar, März katastrophal war. Was wir gerade schon hatten, sie haben halt diese Schwäche bei hohen Bällen versucht und bei Kopfbällen, Standardsituationen versucht ein bisschen zu beheben, unter anderem mit Hoffmann, aber auch mit Thalhammer, der ja auch eine ordentliche Statur hat. Und wo es auch mal ein bisschen gekrankt hat, war so diese Spielkultur aus dem Mittelfeld. Und da hat man jetzt mit Benatelli und Fein 2 Leute, die einen gepflegten Ball spielen können, die einen Pass spielen können. Benatelli, sagt man ja neudeutsch, ist so ein Box-to-Box-Spieler, also der den Ball nach vorne trägt und auch mal in den Strafraum eindringt und auch torgefährlich wird. Und ich glaube, dass das, du hast recht, man wird erstmal gucken, wie sich das auf dem Platz dann sortiert und wie das dann alles funktioniert. Aber vom Ansatz her war das jetzt alles richtig und vernünftig, was sie gemacht haben.
Ja, du hast angesprochen, Maxi Thalhammer haben wir fast unterschlagen eben bei den Spielern mit Erfahrung, kommt von Osnabrück, hat Erfahrung auch in Regensburg in der zweiten Liga gesammelt, mit Osnabrück in der zweiten Liga gespielt, allerdings jetzt jeweils dann immer abgestiegen, auch mit Ingolstadt abgestiegen. Also der braucht jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis, dass er mal eine Mannschaft hat, wo es wieder ein bisschen Blickrichtung nach oben geht. Aber genau, das ist auch ein Spieler, der im defensiven Mittelfeld ordentlich was abräumen kann. Und dann hast du halt Spieler, die den Ball nach vorne bringen sollen. Ich denke, dass da in der Zentrale, gerade was die Spielsteuerung und was die Spielkontrolle betrifft, das jetzt rein vom Papier, wenn du dir die Namen anguckst und wenn du siehst, was so in der Vorbereitung gelaufen ist auf dieser Position, dass du da einen ordentlichen Zuwachs hast. Das heißt natürlich auch, da wird's jetzt eng, was die Position betrifft, gerade so ein Fridolin Wagner oder so, der droht jetzt hier ein bisschen in die Reservistenrolle zu rutschen. bin ich mal gespannt, ob er da vielleicht seine Konsequenzen draus zieht noch in der Transferperiode, weil hat jetzt keine große Rolle mehr gespielt zuletzt. Fände ich aber allerdings schade, weil er ja auch ein sehr variabler Spieler ist, denn von der Abwehr übers Mittelfeld hat sogar dann Stürmer gespielt. Teilweise auch, dann kannst du eigentlich überall bringen, wenn es mal irgendwie brennt.
War auch immer stabil, wenn irgendwie schlecht lief, muss man sagen, war immer noch einer der Besseren. Ich finde das, was du eben angesprochen hast, Thema Spielkontrolle, Spielkultur auch, wenn man sich an die Frühphase unter Antwerpen erinnert, da hat er ja auch zu Recht beklagt, Antwerpen, das war ja dann so Februar, März, dass die kaum in der Lage waren, den Ball mal zu halten. Sprich Passsicherheit und sowas. Und dass du dann halt permanent den Ball verloren hast und dann ging es wieder in die andere Richtung, bist permanent unter Druck geraten. Da hast du natürlich jetzt mit Thalhammer, mit Benatelli, mit Fein ballsichere Leute, passsichere Leute, wo du dann halt davon ausgehen kannst, dass du auch ein bisschen Ballbesitz-Fußball spielen wirst.
So sieht's aus. Dann lass uns vielleicht gerade noch kurz auf die jüngeren Neuzugänge schauen, die da dazugekommen sind. Das ist ein Jannes Sitan zum Beispiel. Der kam aus Babelsberg, aus der zweitbesten Abwehrmannschaft der Regionalliga Nordost. Fällt unter die U23-Regel, als Innenverteidiger gekommen oder hat dort Innenverteidiger gespielt. 3 Saisons stabil in der Regionalliga, hat er fast alle Spiele gemacht und hat auch jetzt in der Vorbereitung gezeigt, dass du ihn einfach bedenkenlos bringen kannst, wenn mal Not am Mann ist. Ich denke, es ist jemand aus der zweiten Reihe, jetzt niemand, der für die erste Elf gedacht ist, aber den kannst du auf jeden Fall bringen. Dann haben wir aus Nürnberg den Seyhan Yigit, ist für mich ein absoluter Gewinner der Vorbereitung auf der rechten Außenverteidigerposition. Da steht natürlich Lukas Glünder klar als Nummer 1, aber auch da hast du gesehen, der ist unheimlich schnell, ist aggressiv, kann nach vorne gehen, kann Flanken schlagen. Gerade in dem Testspiel im Trainingslager gegen die Ungarn hat er ein tolles Spiel gemacht, ist da auch Trainer Antwerpen sehr positiv aufgefallen, hat da ein Sonderlob kassiert, was ja sehr selten ist. Ja, den kannst du auf jeden Fall als Alternative immer dabei haben. Das ist ein Spieler, der mir sehr gut gefallen hat, der auch entsprechend aufgefallen ist. Dann hast du auf links Sascha Völke von Rot-Weiß Essen. Gerade die linke Verteidigerposition ist ja im Moment verletzungsbedingt ein bisschen problematisch.
Wie waren die Eindrücke, die du von ihm bisher so gewonnen hast?
Unheimlich schnell, fast noch schneller als Glünder, so wie zu hören war. Wurde im Trainingslager, glaube ich, auch so eine kleine Radarfalle aufgestellt. Da ist er mit 36 Kilometern pro Stunde durchgelaufen.
Bist du dir sicher? Das hört sich ja nach Usain Bolt-Dimension an.
Ja, also er wäre noch schneller gewesen als Glünder. Und wie gesagt, wenn du ihn siehst, wenn er mal Fahrt aufnimmt, hat unheimlich Dampf, kann auch sehr gute Flanken schlagen, war jetzt angeschlagen im letzten Test. Und der zweite linke Außenverteidiger, der nominelle Jonas Karls, war auch angeschlagen, hat auch sehr viel verpasst in der Vorbereitung. Ich glaube, das ist einer der Verlierer der Vorbereitung, was das betrifft, weil er viele Spiele nicht mitmachen konnte, weil er auch viele Trainingseinheiten verpasst hat. Und zuletzt musste ja jetzt Malte Karpstein auf der linken Verteidigerposition spielen. Aber es hieß ja, dass ab Mittwoch wieder alle Spieler im Training sein sollten und dass für Sonntag dementsprechend dann da auch jemand spielt, der das mehr oder weniger gelernt hat. Können wir schon vorstellen, dass Sascha Völke da durchaus ein Kandidat ist. Und dann haben wir noch, ja, Wardak ist natürlich ein Perspektivspieler, den wollen wir jetzt nicht intensiv bewerten. Der Alen Drekcepi vom HSV 2 gekommen, ist, glaube ich, eine Alternative für Arase im linken vorderen Mittelfeld, ja. Hat da auch gezeigt, dass er im 1 gegen 1 Akzente setzen kann. Aber da ist auch, glaube ich, Arase gesetzt, der mir jetzt auch in der Vorbereitung einen klareren Eindruck gemacht hat. Ich glaube, auf der linken Seite hat er jetzt auch seine Rolle gefunden, weil er zuletzt immer gewechselt hat, links, rechts und ja, immer viel mit seinen Einzelaktionen vielleicht immer verpasst hat, die richtige Entscheidung dann zu treffen, wenn er den ersten Spieler ausgespielt hat, dann den zweiten noch zu versuchen oder zu früh den Pass zu spielen. Also das hat mir jetzt in der Vorbereitung schon ein bisschen klarer ausgesehen und hat auch 2-3 Tore vorbereitet.
Fand ich jetzt auch gegen Molenbeek. Ich finde ohnehin, das ist halt so ein Spieler, auch für die gegnerische Mannschaft, den willst du auch nicht gegen dich haben, weil der ist immer bissig und der geht nach. Und klar ist natürlich jemand, der ins 1 gegen 1 geht, der verliert da auch mal den Ball. Da muss man dann halt vielleicht auch nicht zu streng sein mit ihm.
Ja, aber wie gesagt, im letzten Jahr war das sehr uneffektiv zum Teil. Da hast du immer gedacht, jetzt dribbelt, der Ball ist wieder weg. Also ja. Und diesmal sieht das alles ein bisschen klarer aus, hat ein bisschen mehr Hand und Fuß, ein bisschen mehr Konzept. Und ich denke, er sieht auch ein bisschen, wo seine Spieler jetzt sich vorne positionieren. Und dazugekommen ist jetzt noch Felix Lohkämper, den haben wir am Samstag das erste Mal gesehen. Und da hat er gleich gezeigt, was er dem Waldhof geben kann auf der linken Seite. Sehr dynamisch in den Strafraum, immer gleich gesucht, wo ist der Mittelstürmer. kann ich selbst aufs Tor gehen und das 2:0 ging ja dann auch seine Kappe mehr oder weniger. Der Pass nach innen, den der Innenverteidiger dann von den Belgern ins eigene Netz buxiert hat, das war klar sein Tor, ja. Und da hast du schon gesehen, dass das auch jemand ist, der vielleicht das letzte Puzzleteil ist, der um Terence Boyd herumspielen kann. Einerseits, der auch als einzelne Spitze eine Variante ist, weil dann spielst du anders, dann spielst du tiefer, spielst du die Bälle mehr in die Tiefe rein. Boyd ist jemand, den du hoch anspielen kannst, der die Bälle hält, der auch mal was prallen lässt, der selbst den Abschluss hat. Und Lo Kemba ist eigentlich eine sehr gute Ergänzung. Es war ja zum Beispiel auch Dominik Martinovic als Rückkehrer so ein bisschen im Gespräch, der einen ähnlichen Spielstil hat. Und mit Lo Kemba hast du da einen, der dann auch die Erfahrung aus der zweiten Liga mitbringt.
Finde ich auch, wenn du dir seine Vita anguckst, wenn der fit und in Form ist, ist der eigentlich eher ein Zweitligaspieler als ein Drittligaspieler. Also das ist mit der Bedingung fit und in Form, aber dann ist das ein guter Kauf.
Ja, musst du halt sehen, er hat in Nürnberg nur ein Drittel gemacht der Spiele, die er hätte machen können, hat eine ganze Saison verloren wegen dem Ödem am Becken, was sich dann auf die Adduktoren und auf die Hüfte ausgewirkt hat. Also da hat er eine ganze Saison verloren, jetzt auch in der letzten Spielzeit Knieverletzungen und Rückenprobleme nochmal gehabt. Auch 15 Einsätze nur. Ich denke, das war dann vielleicht auch ausschlaggebend, dass man Nürnberg gesagt hat, die Bilanz so nach 5 Jahren war jetzt vom Einsatz überschaubar, ist aber auf jeden Fall jemand, der sich über die dritte Liga wieder anbieten kann nach oben.
Ja, schauen wir uns an. Es gab ja auch 10 Abgänge jetzt letztendlich. Welche von diesen Abgängen schmerzt dich persönlich am meisten, so mit Blick auf die Mannschaft des SV Waldhof?
Ja, wenn ich da auf die Liste schaue, ist natürlich schade, dass Bentley Beck-Sabah nicht mehr da ist. Ein Mentalitätsspieler gewesen, den ich auch als Mensch sehr zu schätzen gelernt habe hier. Aber klar, der Plan war natürlich, die Mannschaft auch ein bisschen zu verjüngen. Deswegen ist man den Schritt gegangen, dass man Spielern, die halt schon die 30 überschritten haben, die vielleicht nicht mehr ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, sondern eher am anderen Ende der Leiter, dass man gesagt hat, man versucht sich da ein bisschen zu verjüngen. Aber ansonsten, ja klar, Luca Bolay nach Preußen Münster. Wir haben gerade eben die Verteidigerposition auf der linken Seite angesprochen. Das ist natürlich schon ein herber Verlust, wenn der dann klar die Chance hat, in die zweite Liga zu gehen. Dann hältst du den natürlich nicht. Ist ein Verlust, aber den kann Sascha Völke, glaube ich, wenn er den Sprung hier schafft beim Waldhof, durchaus ersetzen. Und dass der Verlust da sich vielleicht gar nicht so sehr auswirkt. Aber sonst, wenn ich auf die Liste schaue, wer tut dir da noch weh?
Gehst du so durch und merkst dann, sie haben sich eigentlich auf keiner Position verschlechtert und auf etlichen Positionen verbessert. Und das führt vielleicht später, wir werden ja auch noch unsere Saisonprognose abgeben, Thorsten. Da wird es ja ganz spannend. Das führt aber dazu, dass man eigentlich sagen muss, das ist eine gelungene Transferperiode. Wenn du sagen kannst, auf keiner Position verschlechtert, sondern eher überall besser geworden, auf einigen Positionen gleich gut geblieben, kann man nichts sagen.
Ja, absolut. Und vielleicht schauen wir auch noch kurz auf die Testspiele, wobei das ja immer so eine Sache ist. Ja, diese Tests muss man immer mit Vorsicht zu genießen. Da werden Dinge ausprobiert, da werden Spieler ausprobiert. Der Auftakt gegen Käfertal, das lassen wir jetzt mal ganz zur Seite gegen Kreisligisten. Da brauchen wir uns jetzt nicht drüber auszulassen, was da passiert ist. Aber die Spiele danach, die fand ich eigentlich schon ganz interessant zu sehen. Es ging ja dann direkt ins Trainingslager und dort gab es ein Spiel gegen...
Jetzt kommt's, wie sprichst du die aus? Jetzt bin ich gespannt.
Ich hätte es mal Újpest.
Újpest, da bräuchten wir jetzt Michael Boris, der könnte dir wahrscheinlich sagen...
Újpest wahrscheinlich.
Újpest, siehst du.
Weil wenn es Budapest heißt, dann heißt es auch Újpest, ja. Also sagen wir mal Újpest. Erstligist aus Ungarn war ein sehr stabiles Spiel. Dann hatten wir das 5:2 gegen den VfR Mannheim in Brühl, wo die Brüder überrannt worden sind vom Ansturm.
Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal kurz zu.
Überrannt worden sind vom Ansturm der Waldhof-Fans, das 5:2. Dann gab es dieses 1:4 gegen Hoffenheim, das nicht nur wegen den äußeren Bedingungen sehr ernüchternd war. Ja, da war die Hitze ja groß. Und jetzt der letzte Test gegen Molenbeek. Wenn man das zusammenfasst, was mir aufgefallen ist in den Spielen im Trainingslager, auch gegen den VfR und gegen Hoffenheim, war diese Defensivarbeit, die schon so ein bisschen erinnert hat an die letzte Saison. Ja, ich sag nur gegen Újpest, Hanin steht irgendwie 20 Meter vom Tor, Ball wird lang geschlagen, über Tor drüber, an die Latte, prallt ab, zurück. Ein absolut dämliches Tor, ja, prallt von der Latte ab, dann hast du ein 1-1, das du verlierst, schon bist du 0-1 hinten wieder. Ja? Genau das, was du vermeiden willst. Gegen den VfR genauso, Zock steht vorm Tor, kassiert nach 6 Minuten einen Ball über fast von der Mittellinie. Auch das zweite Tor war absolut Slapstick-Alarm. Da hieß es dann auch so, Tore dürfen wir nicht kassieren. Dann kriegt er noch die rote Karte. Also da hat er einen ganz schwarzen Tag erwischt. dann steht es 2-2 und erst nach der roten Karte sind sie irgendwie aufgewacht dann, die Waldhöfer, haben das dann noch 5-2 hingebogen, aber da hast du halt auch gesehen, dass es hinten noch nicht so ganz passt und du hast ja am Samstag Antwerpen angesprochen mit dem Thema Tiefpunkt in Hoffenheim, wo er dann auch gesagt hat, ja, da kommt der nächste Tiefpunkt nach Rudi Völler, ne? Aber dieses 1-4 oder das 0-3 zur Halbzeit in Hoffenheim, das war schon sehr ernüchternd. Das erste Mal dann auch mit Dreierkette gespielt. Aber das war klar. Ich meine, Hoffenheim war da eine Woche vor Saisonstart. Die waren fit, die waren läuferisch auf der Höhe. Die haben lauter 20-Jährige, die natürlich da um ihr Leben laufen, aber
die auch sehr gut ausgebildet sind.
Absolut, aber du musst dich natürlich als Drittligist, zwei Wochen vor Saisonstart, musst du dich da anders präsentieren. Da waren die Beine natürlich auch noch schwer. Das kam dazu, aber...
Oh, jetzt kommen die Ausreden. War der Platz?
Nee, der Platz war wunderbar, wie es in Hoffenheim so ist. Ja, da kannst du auf jedem Platz spielen. Also da legst du die Ohren an. Wie gesagt, wir kennen ja das Trainingszentrum dort. Die äußeren Umstände, 39 Grad und so weiter. Aber klar, da musst du dich anders präsentieren. Die Laune war dann auch dementsprechend ein bisschen gedämpft. Aber vielleicht war es zum rechten Zeitpunkt so ein bisschen der Schuss vor den Bug. Ja, und das hat am Samstag jetzt gegen Molenbeek sah das erste Mal ist defensiv sehr, sehr ordentlich, sehr stabil aus. Also die Belgier haben aus dem Spiel heraus eigentlich wenig gemacht. Ich kann mich erinnern,
Hanin
musste einmal so eine Chance da wegfausten, knapp über der Grasnarbe, aber sonst aus dem Spiel heraus ist da wenig passiert.
War ja gerade aus der ersten Liga abgestiegen. Laufkundschaft war das auch nicht, wenn du gegen die zu Null spielst.
Ja, also das hat defensiv gut ausgesehen, besser als in den Testspielen zuvor, wo ich schon gedacht habe, oje, wenn das wieder so losgeht, dass du halt wieder zwei Tore machen musst, dass du halt mal ein Spiel gewinnst, ja. Aber das macht mich doch jetzt ein bisschen zuversichtlich, auch wenn man die ganzen Abstriche machen muss, was Testspiele dann immer so hergehen.
Jetzt haben wir viel über das Sportliche und die Vorbereitung geredet. Kommen wir doch vielleicht mal ein bisschen zum Atmosphärischen oder zum Umfeld, was im Umfeld so los ist. Du hast eben schon erzählt, bei dem Testspiel da in Brühl gegen VfR, 2.500 Zuschauer, glaube ich. Es gab eine Autogrammstunde im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim, nachdem Galeria ja jetzt Hauptsponsor ist bei Galeria in Viernheim. Da standen so ungefähr bis zur baden-württembergischen Landesgrenze Schlange, so wie man so gehört hat, irgendwie an die 1.000 Leute, die da Autogramme haben wollten. Also es hat sich was verändert, muss man sagen, verglichen mit dem Frühjahr.
Ja, es ist irgendwie Euphorie oder Aufbruchstimmung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Ticken zu viel ist, aber es ist eine Neugier da auf jeden Fall. Man will die neue Mannschaft sehen. Man hat nach der Rettungsaktion in der Rückrunde hat man gemerkt, dass jetzt alle drauf fiebern, ob das jetzt weiter trägt, ja. Ob man dem Trainer jetzt auch zutraut, mit einer neuen Mannschaft vielleicht einen Schritt nach oben zu gehen, dass es nicht nochmal so eine Zittersaison gibt, sondern dass man wieder nach oben schauen kann. Und auch mit den ganzen Neuverpflichtungen ist, glaube ich, im Umfeld schon so eine gewisse, ja, so ein großes Interesse da, ja. Hast du gesehen in Brühl beim Testspiel, klar, Derby gegen VfR. Das zieht dann nochmal, aber da hat es eine halbe Stunde gedauert, bis dann alle wirklich auf dem Platz waren. Gut, das war organisatorisch jetzt keine Meisterleistung, weil man vielleicht mit hätte rechnen können, dass da ein paar Leute kommen. Aber gut, lassen wir das beiseite. Da hast du halt gemerkt, die Leute wollen den Waldhof wieder sehen. Auch beim ersten Training schon im Karl-Benz-Stadion, Trainingsauftakt, ja, was ja noch keine offizielle Stadioneröffnung war, waren schon fast 1.500 Leute auf der Tribüne, ja, haben gesungen. Jetzt auch am Samstag gegen Molenbeek 2.600 Leute, ja. Und die Stimmung war da schon, obwohl ja die ganze organisierte Szene noch gar nicht da war, war schon so, dass du sagen kannst, ja, die Leute wollen den Waldhof wieder sehen. Vielleicht hat es auch mit der EM zu tun. Das ist ja auch immer so ein Ding nochmal, dass
hat das auch gewiss angefangen.
Fieber nochmal ein bisschen geweckt wurde, dass man die Leute jetzt nochmal sieht und gerade der Fußball vor Ort, dass der jetzt dann halt nochmal zieht. Und da bin ich mal gespannt aufs erste Heimspiel, ob dann die Resonanz auch so da ist. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man einfach, kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie das Spiel in Ingolstadt läuft, wie der Auftakt ist, dass da die Hütte schon relativ gut gefüllt sein könnte.
Ja, mein Eindruck ist auch, wenn wir das mal ein bisschen größer spannen wollen, wenn du mal auf die Geschäftsstelle guckst, auch da weht ja ganz offensichtlich spürbar ein frischer Wind. Also das Sponsorenthema wird jetzt ein bisschen professioneller angegangen. Man hat eine Lösung gefunden, wie man jetzt doch wieder ein NLZ werden will. Auch ein großes Thema, wie man das finanziert mit so einem Vertrag zwischen GmbH und e.V., dass diese drei Leistungsmannschaften U21, U19, U17 dann de facto von der GmbH mitbezahlt werden. Also auch da tut sich was. Da will man jetzt relativ zeitnah ein NLZ werden. Damit konnte man ja jetzt auch nicht rechnen. Es wird wieder auf die Fans zugegangen. Irgendwie so das ganze Thema Außendarstellung ist verbessert. Es wirkt irgendwie doch insgesamt so stimmig, was jetzt im Moment passiert.
Ja, auch wenn du aufs Trikot guckst, Hauptsponsor ist drauf, es ist ein Rückensponsor drauf. Der Ärmel wird noch gesucht, der zweite Ärmel ist jetzt ja auch frei geworden, weil die Liga mit B-Win irgendwie nicht zurande gekommen ist. Also die Vereine dürfen jetzt auch den zweiten Ärmel selbst vermarkten. Das heißt, 50% des Trikots sind schon vermarktet. Sonst sind wir immer in die Saison gegangen und da war das Trikot mehr oder weniger blank. Ja. Also da hat sich auch ein bisschen was getan. Tut sich noch eine neue Quelle auf, wenn du siehst, wie die eine Lounge jetzt ausgestattet wurde. Wenn du da gesehen hast, wie es da innen drin aussieht, das sind natürlich schon Räumlichkeiten, die Sponsor jetzt, sage ich mal, schon ein bisschen Lust machen, sich da mal hinzusetzen, das Spiel da zu gucken, vielleicht auch mal mit dem Geschäftspartner hier irgendwie zusammenzukommen. Das sind die Rahmenbedingungen jetzt einfach andere und da siehst du auch, dass auf dem Sektor sich einiges tut. Und es macht schon Mut, dass hier vielleicht auch ein bisschen was die finanzielle Ausstattung demnächst und die Unterstützung durch weitere Sponsoren, dass sich da ein bisschen was tun kann. Also
das ganz große Thema Stadionneubau sollte man vielleicht auch kurz streifen. Da gibt es ja auch eine neue Initiative. Präsident Bert Beetz, der trifft sich jetzt im Rahmen dieses Heimspiels gegen Essen Ende September mit Vertretern aus dem Gemeinderat. Also da geht es jetzt auch in so eine Richtung konstruktiver Dialog. Was ist möglich bei einem Neubau? Wie könnt ihr uns unterstützen? Also eigentlich auch so der richtige Ansatz, muss man sagen.
Da vielleicht einschränkend, das Zitat, das ich bei deinem Text gelesen habe, war, glaube ich, die sollen uns einfach grünes Licht geben und uns machen lassen. So funktioniert Kommunalpolitik nicht, weil da wollen sie halt dann doch irgendwie alle mitreden. Die Mehrheiten im neuen Gemeinderat sind jetzt auch alle sehr diffizil. Wir haben so eine Pattsituation. Ich glaube auch Stadionbefürworter und Stadiongegner stehen sich da auch so 50-50 irgendwie gegenüber. Ich glaube, so eine überwältigende Mehrheit für einen Stadionneubau sehe ich jetzt in der politischen Konstellation hier erstmal nicht. Und dann darfst du natürlich nicht den Fehler machen, wenn du dann in so ein Gremium gehst, zu sagen, so wird's gemacht und gibt uns bitte da die Blanko-Unterschrift und wir machen dann schon. Ne?
Demut ist das Zauberwort.
Das wird schwierig. Ich meine, klar, Bernd Beetz hat jetzt mit der Immobilie Galeria, da haben sie sich an den Tisch gesetzt mit Scheuermann und noch ein paar Partner haben das Ding gekauft, die Butze, ja, und die wird jetzt renoviert. Und klar, das ist so, wie es in der Wirtschaft dann funktioniert. Aber ich glaube, da hast du jetzt noch ein paar andere Player, die berücksichtigt werden müssen und die so ein bisschen vor vollendete Tatsachen zu stellen und macht mal und lasst uns. Ich glaube, da braucht man schon ein bisschen mehr Geduld und da kommt es vielleicht auch auf ein paar Übergangslösungen an und mit diesen Übergangslösungen vielleicht als Signalwirkung, wir wollen nicht alles übers Knie brechen oder wir setzen niemanden die Pistole auf die Brust. Aber wenn du ein neues Stadion willst, dann musst du halt vielleicht ein bisschen dickere Bretter bohren tatsächlich.
Machen wir hier mal einen klaren Cut. Auch in der neuen Saison gibt es natürlich unsere Lieblingsrubrik, Thorsten, die drei Fragezeichen. Und wir fangen an, wie immer, mit unserem Top der Woche.
Ja, mein Top der Woche oder mein Top der Vorbereitung wäre eigentlich Adrian Fein. Den haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, ist aufgetaucht dienstags vor dem Spiel gegen Käfertal, also relativ früh in der Vorbereitung. Da hieß es noch, ja, den gucken wir uns mal an, der trainiert halt hier mal mit, der hält sich fit und so weiter, was man dann immer so sagt. Aber wenn du natürlich auf seine Vita guckst, ist das ein Spieler, den guckst du dir nicht einfach so mal an, weil da weißt du eigentlich, was du hast. Ja. Ausgebildet bei den Bayern, dann immer wieder verliehen, hat einen sehr langfristigen Vertrag gehabt bei den Bayern, wurde immer wieder verliehen.
War Stammspieler beim Hamburger SV.
Wollte ich gerade sagen, hat seine Spuren dann beim HSV hinterlassen. Also da hast du auf jeden Fall gesehen, was der Junge kann, wird dann nach Holland wieder verliehen und so weiter. Dann ging es ihm ja gesundheitlich eher nicht so gut, was sich allerdings erst spät herausstellte, dass das eine gesundheitliche Sache war. Ich habe mich nach dem Spiel gegen den VfR auch länger mit ihm unterhalten. Also das geht ihm schon noch sehr nach, hast du gemerkt. Er hat dann gesagt, wenn du 3 Jahre denkst, es liegt nur an dir und du kommst nicht auf den grünen Zweig, das macht einem schon zu schaffen, das holt dich runter. Du trainierst dann vielleicht auch einfach mehr, weil du es unbedingt zeigen willst, aber dein Körper reagiert dann gerade in die andere Richtung, bis sich dann herausgestellt hat, dass so eine Stoffwechselstörung dahinter steckt. Das ist jetzt wohl im Griff und wenn du ihn jetzt in der Vorbereitung gesehen hast, jetzt auch gerade im Trainingslager, er war immer einer derjenigen, die vom Trainingsplatz zum Hotel zurück ganz vorne gelaufen sind, als es darum ging, die letzten 3 Kilometer dann nochmal in Angriff zu nehmen. Er hat die meisten Testspiele auch durchgespielt über 90 Minuten. Du hast hier keine körperlichen Defizite gesehen und du hast bei ihm gesehen, er ist jemand, der einen absolut sicheren Ball spielt. Auch gegen Molenbeek, das 2:0, mehr oder weniger vorbereitet, mit einem ganz klugen Pass wieder zurück zu Lohkämper nach außen. Er ist jetzt niemand, der die absolute Dynamik reinbringt, ja, aber er hat einen Blick fürs Spiel, er ist ballsicher, ich habe ihn kaum einen Fehlpass spielen sehen und so jemand ist natürlich ein absoluter Zugewinn für einen Kader und da hat er auch Antwerpen schon beim Käfertalspiel gesagt, also den wollen wir dazu nehmen, da weißt du, was du hast, was der für eine Qualität hat und wenn das jetzt körperlich stimmt, so wie es sich im Moment anfühlt, dann machst du mit dem nichts falsch und dann ist er ein absoluter Zugewinn, hat jetzt letztes Jahr in Ferl natürlich auch nicht so brillieren können. Da haben wir auch, oder Ferl hat natürlich auch anders gespielt, ja. Da hat er eine ganz andere Rolle gehabt, hat er auch gesagt. Also, die Spielweise von Ferl war natürlich eine andere. Ich denke, dass er sich jetzt da beim Waldhof ganz anders einbringen kann. Und ich sehe ihn als absoluten Stammspieler. Und ich glaube, dass wir ihn auch am Sonntag in der Startelf sehen.
Ja, bevor das mit der Lobhudelei hier zu schlimm wird, wollen wir mal das Negative reinbringen. Den Flop der Woche.
Ja, der Flop der Woche, da haben wir lange überlegt, so ein bisschen die Torwartsituation, nicht?
Ja, die Torwartsituation, man hat ja jetzt aktuell noch 4 Torhüter unter Vertrag, man wollte ja eigentlich Platz schaffen für einen neuen Torwart, das ist bisher nicht gelungen, Jan-Christoph Bartels und Lucien Havrilok haben bisher keinen neuen Verein und dann hat sich halt die Konstellation ergeben, Bartels und Havrilok waren beide nicht mit im Trainingslager, was ja auch schon als Signal zu werten war. Aber Zock ist jetzt verletzt und jetzt musste Bartels zuletzt auf der Bank sitzen, was natürlich dann für ihn vielleicht auch eine seltsame Situation ist. Was meinst du? Wird sich da noch was tun bis Ende August?
Ja, sollte sich noch was tun, weil Antwerpen hat gesagt, ab Mittwoch sollen wieder alle im Training sein. Da schließe ich dann den Torwart Zock dann auch mit ein. Die Konstellation ist wohl so, Hani Nummer 1 haben wir auch am Samstag gesehen, auch wieder eine sehr stabile Leistung. Zock die Nummer 2 mit Fragezeichen, weil, wie gesagt, das Spiel gegen den VfR, naja, auch im Trainingslager mal so ein, zwei Situationen gehabt, wo dann es hieß, alle bewegen sich und Antwerpen führte dann ein Zwiegespräch mit dem Torwart. Ich glaube, das sind eher die unangenehmeren Situationen. Wobei er eigentlich schon mit seiner Jugend und auch mit der Perspektive, mit seiner Größe, was das Fußballerische betrifft, schon jemand ist, den du aufbauen kannst. Ich glaube, für die Zukunft ist es schon jemand, mit dem du planen kannst. Er hat jetzt halt ein paar unglückliche Situationen gehabt, aber in der Regel sollte er schon die Nummer 2 sein. Und dann ist natürlich die Frage Nummer 3. Im Trainingslager war Luis Glatter dabei, auch von Babelsberg. Da hieß es dann auch so, würden wir schon gern dazunehmen, müssen aber erst Spieler abgeben. Jetzt hat sich die Liste ja so ein bisschen geschüttelt, was zum Beispiel Hermann jetzt betrifft, nach Amstetten und so weiter. Also es gibt ein bisschen Platz auf der Gehaltsliste, aber es geht natürlich darum, Torhüter loszuwerden. Da hast du jetzt die Situation, die Saison in der Regionalliga hat schon begonnen. Die Saison in der dritten Liga jetzt, die zweite Liga fängt auch an am Wochenende. Also da sind die Planungen schon so ein bisschen durch. Da wird man vielleicht ein bisschen Geduld haben müssen Richtung Transferperiodenschluss, dass du da vielleicht noch Havrilok abgeben kannst und für Bartels wirklich eine schräge Situation. Du wirst ausgemustert, ja, Trainingsauftakt nicht dabei, Trainingslager nicht dabei. Hast einen Vertrag, klar, musst trainieren. Jetzt bist du wieder auf der Bank, weil sich Zock verletzt oder Zock die rote Karte gehabt hat gegen den VfR. Konnte ja auch in Hoffenheim dann nicht mitwirken, weil das dann noch offen war, ob er eine Sperre gekriegt hat für diese rote Karte. Und ja, jetzt sitzt er wieder auf der Bank, aber mit ihm kannst du jetzt eigentlich auch nicht planen, weil du sagst, erst mit dir rechnen wir nicht mehr und jetzt ist er dann wieder Nummer 2 oder so, also auch schräg. Also da ist ein bisschen Bewegung drin und das sollte sich demnächst bald klären.
Vielleicht müssen sie ja wie damals Hoffenheim eine Trainingsgruppe 2 aufmachen. Dann muss da, wer ist denn, wir haben noch Albenas und Guras und so, da sind ja noch einige dabei, denen sie auch nahegelegt haben, den Verein zu wechseln, die aber noch unter Vertrag stehen. Ne? Und dann haben sie die beiden Torhüter.
Aber es sind jetzt nicht mehr so viel, wie gesagt, Hermann ist jetzt nach Amstetten, nach Österreich, das ist das Stadion, das relativ nah war, das ist die erste größere Stadt da.
Aber war Gattermeier doch hin ausgeliehen.
Genau. Ich habe das Stadion gesehen, sieht so ein bisschen aus wie beim, es war 98 Schwetzing mit so einer großen Haupttribüne. Also der ganz große Fußball ist es nicht, aber ja, ich glaube beim Waldhof ist man froh, wenn sich die Reihen jetzt ein bisschen lichten und wenn man dann auch auf der Torwartposition ein bisschen klarer sieht zum Saisonstart.
Ja, kommen wir zum Kuriosum der Woche. Ja, Thorsten, ich liege, glaube ich, nicht ganz falsch, wenn ich sage, Du bist so ungefähr ein Jahrgang wie Trainer Marco Antwerpen oder wie ist das so?
Ich bin tatsächlich 3 Jahre älter, aber so im Groben kommt es schon hin. Ja.
Aber der macht dir in Sachen Fitness, macht er dir schon noch was vor?
Ich glaube schon. Ich habe darauf verzichtet, in Österreich meine Läufchen zu machen, weil die klimatischen Bedingungen da sehr unangenehm waren, was Schüle betrifft. Und auch die topografischen Bedingungen sind da ein bisschen schwierig. Also die Jungs mussten ab und zu, oder was heißt ab und zu, die sind angekommen montags und da war der erste Akt war, vom Hotel zum Trainingsplatz zu laufen, zu joggen. Ja. Das sind so 3,5 Kilometer gewesen. Allerdings in Österreich, man kennt es, ist es selten flach. Ja. Also es ging immer schön hoch und runter und die Köpfe waren entsprechend rot, als sie dann auf dem Platz angekommen sind. Aber auch das Trainerteam hat sich dann immer wieder herausgenommen, sage ich mal, auch den Weg zurück zum Hotel laufenderweise anzugehen. Ja, ich habe da, wie gesagt, verzichtet, bin dann immer mit dem Auto so ein bisschen Richtung Pension gefahren. Und auf dem Weg habe ich dann einmal dann 3 Leutchen gesehen. Das war dann der Torwarttrainer, das war der neue Spielanalyst Frank Eulberg und auch Co-Trainer Frank Döppern. Da habe ich gedacht, ja, wo ist der Rest irgendwie? Antwerpen, ja, dann fährst du weiter mit dem Auto und so 400 Meter weiter vorne läuft er dann. Ne? Und dann hat er denen schon gezeigt, dass er hier noch ein bisschen was drauf hat. Respekt, ja. Und da hat auch Eulberg dann gesagt, ja, also da können wir nicht mithalten. Der zeigt ja noch, wo der Hammer hängt. Ne? Und hat dann auch selbst gesagt, ja, muss man schon ein bisschen vorangehen, wenn man das von den Spielern verlangt und so. Und es hätte ihm auch Spaß gemacht, sich hier so ein bisschen zu fordern. Und
es gibt auch ein paar Trainer, bei denen man sich nicht so gut vorstellen kann, dass die noch irgendwelche Läufe mitmachen, sind wir mal ehrlich. Ne?
Allerdings, aber da zählt er durchaus dazu. Ist ja schon ein tradiger Geselle, ja, also der da dementsprechend noch ein bisschen was drauf hat, glaube ich.
Ja, Thorsten, schauen wir auf das Startprogramm des SV Waldhof. Wir haben es schon angesprochen, das erste Spiel ist unser Lieblingstermin, sonntagsabends 19.30 Uhr und auch noch eine Stadt, die keine gute ICE-Anbindung hat. Da freuen wir uns total drüber, nach Ingolstadt. Ja, was erwartet uns da?
Ja, es erwartet den SV Waldhof eine Mannschaft, die nach eigenem Anspruch unter die ersten 3 kommen will, ja, also schon den Blick Richtung zweite Liga wieder richtet. Hat zumindest mal Dietmar Beiersdorfer so rausgelassen, ja. Die Frage ist das gerechtfertigt? Ich glaube, gerade wenn du dir den Sturm anschaust, wir haben ja vorhin kurz auf den Waldhofsturm geschaut, der ist jetzt breiter aufgestellt, aber da machen wir auch jedes Wochenende eine Kerze an, glaube ich, dass Terence Boyd nichts passiert. Da sieht es bei Ingolstadt schon ein bisschen üppiger aus.
Wir haben einen Herrn Heike geholt aus Cottbus, der ist da Regionalliga-Torschützenkönig im Nordosten gewesen. Hatten ja ohnehin schon Pascal Testroth und diesen Brünning. Also die sind gerade in der Offensive schon sehr, sehr gut aufgestellt. Man weiß ja, wo das Geld in Ingolstadt herkommt. Audi-Standort. Und die Ziele sind da ja immer relativ groß. Wir erinnern uns, Pascal Groß hat ja damals in Ingolstadt dort noch zu Bundesliga-Zeiten gespielt, hier unser Local Hero. Bei Ingolstadt ist aber auch oft so, große Ziele, mäßige Leistung. Also wenn ich auch letzte Saison wollten sie eigentlich auch oben angreifen, sind dann aber unter Kölner relativ schnell so im Mittelfeld versunken. Aber es wird schon ein Gradmesser sein. Also es wird jetzt schon, nach kann man schon sagen, so ein bisschen mehr sagen, wo der SV Waldhof steht, wenn dieses Spiel vorbei ist.
Ja, absolut. Ingolstadt müssen wir noch kurz ansprechen vielleicht. Da hat jetzt auch Sabrina Wittmann praktisch das Vertrauen gekriegt für die ganze Saison, die ja letzte Spielzeit Kölner abgelöst hat als Interimstrainerin. Das war ja dann ein Riesen-Bohai, die erste Frau im Profifußball bei den Männern an der Seitenlinie. Aber jetzt normales Geschäft, ne?
Normales Geschäft. Ich war ja am Montag zugeschaltet, da hat der DFB ja seine Pressekonferenz zum Drittligastart gemacht. Das war so eine digitale Runde, wo du dich per Teams dann einloggst. Und das war ganz lustig, weil Terence Boyd war als Spieler auch dabei. Und ich denke mir, was macht der Boyd da? Das Handy von dem wackelt so. Der hat also an dieser PK teilgenommen und eine Runde Golf in Limburger Hof gespielt. Das ist legendär. So einen coolen Typen muss er auch erstmal im Kader haben. Und die Wittmann hat es dann gesehen und hat ihm dann so gesagt, hier, Terence, ist aber ein bisschen seltsam. Du scheinst aber überhaupt keine Angst vor dem Wochenende zu haben und bist ja ganz entspannt. Und dann hat der Boyd nur geantwortet, ja, das ist meine persönliche Stressbewältigung vor diesem Match. Also es ging da auch halbwegs lustig zu. Ich glaube, man wird mal abwarten müssen, wie sie sich in dieser Männerdomäne Fußball durchsetzt. Ich würde es ihr wünschen. Es wäre auch ein schönes Zeichen, wenn auch mal eine Frau als Profitrainerin sich durchsetzen könnte. Aber es bleibt halt abzuwarten. Gerade Ingolstadt ist da wahrscheinlich auch ein schwierigeres Pflaster.
Ja, sie wird sich jetzt am Erfolg messen lassen. Ja.
So ist das. Und wenn du Platz 1 bis 3 ins Stammbuch geschrieben bekommst, ist es halt, da kann man mal bei Christian Neidhardt nachfragen, wie der das so fand damals, als sie ihm gesagt haben, hier, du musst jetzt hier aufsteigen. Ne?
Ja, absolut. Ja. Also da muss man einfach mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt und sie wird ganz normal am Erfolg gemessen. Aber ich glaube, gerade die jüngere Spielergeneration, dass die da überhaupt kein Problem hat.
Ja, die Zeiten des Chauvinismus sind ja im Fußball auch zum Glück vorbei. Ja, dann geht's weiter. Erst Heimspiel Viktoria Köln und dann fahren sie sonntags nachmittags nach Verl. Zwei Spiele, muss man sagen, beide werden so als Abstiegskandidaten gehandelt in dieser Saison. Köln musste jetzt ein Etat drastisch reduzieren, hat etliche Abgänge. Auch Michael Schulz ist ja weg, Ex-Waldhöfer ist ja nach Essen gewechselt. Ja, da muss man dann halt schon sehen, dass man da mal punktet.
Ja, absolut. Wie gesagt, Viktoria Köln, erstes Heimspiel, dann geht's nach Verl. Dann haben wir Saarbrücken zu Hause. Ein Auftaktprogramm, da kannst du reüssieren. Ich würde sagen, so 7 Punkte kann man mitbringen, oder?
7 Punkte, 7 bis 9, oder?
Nee, 7 Punkte.
7.
Was meinst du?
Ja, ich glaube, also ich sehe halt Köln und Verl als Muss-Siege.
Gibt keine Muss-Siege in der dritten Liga.
Ja, mein Gott, aber wenn du halt dich mal am Anfang von unten gleich entfernen willst und mal in eine vernünftige Ausgangslage bringen willst. Und ich sag mal so, wenn du halt in Ingolstadt einen Punkt holst, dann gehst du sogar mit 7 Punkten in das Saarbrücken-Spiel. Und dann hast du das erste Top-Spiel der Saison gegen Saarbrücken. Wird es wahrscheinlich noch warm sein und da könnte die Hütte dann auch schon mal zum ersten Mal richtig voll werden.
Absolut, da freue ich mich drauf. Da bin ich dann auch wieder zurück aus dem Urlaub. Das wird mein erstes Spiel sein dann. Und dann würden wir vielleicht auch anschließen, wenn wir schon uns auf die ersten 4 Spiele so ein bisschen festlegen, was macht der Waldhof dieses Jahr? Wo geht's hin? Wo geht die Reise hin nach dieser Zetersaison?
Ja, die dritte Liga und Prognosen, da haben sich schon etliche blamiert. Wir werden das wahrscheinlich jetzt auch tun. Nein, aber ganz im Ernst. Ich glaube, dass man davon ausgehen kann, wenn das alles normal abläuft, wenn sie eine normale, vernünftige Saison spielen mit den Verstärkungen, die sie jetzt haben, werden sie auf einem ganz stabilen, einstelligen Tabellenplatz landen. Ob das jetzt Platz 5 oder Platz 9 ist, das wird man dann sehen. Das hängt dann halt auch ein bisschen vom Verlauf der Saison ab. Es hängt auch ein bisschen davon ab, verletzen sich Leistungsträger. Zum Beispiel, ich glaube nicht, dass man Terence Boyd ersetzen könnte dauerhaft, wenn der ausfiele. Aber ich finde auch, viele reden ja jetzt schon davon, ja wieder oben angreifen und so. Da würde ich dann doch ein bisschen vorwarnen. Also wenn man letzte Saison mit Hängen und Würgen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz eingelaufen ist, dann sollte man, hat Terence Boyd auch gesagt, lieber mal kleinere Brötchen backen.
Ja, sehe ich ähnlich, aber vielleicht, um ein bisschen konkreter zu werden, ein Saisonziel gibt es ja offiziell nicht. Es heißt aber immer, der Platz aus der Rückrunde sollte der Maßstab sein. Das war der 7. Platz. Das sagen sie dann immer so. Also an dem wird man sich dann schon gerne orientieren. Und ich würde auch sagen, also so 7 bis 9, auch 10, wäre für mich absolut okay, wenn wir da nicht wieder bis zum Ende zittern müssen. Und ich glaube, der Kader gibt es auch her, dass du eine relativ sorgenfreie Runde spielen kannst mit vielleicht mal einem Ausreißer nach oben, dass du vielleicht auch mal eine Zeit lang oben ranschnuppern kannst. Aber ich glaube nicht, dass es über eine ganze Saison trägt, dass du tatsächlich unter die ersten 3 rutschen kannst. Klar, es gibt immer Situationen, wo dann auch eine Eigendynamik da ist. Ja, wenn du halt mal einen Lauf hast und du bist dabei und sich so ein Selbstbewusstsein entwickelt, dann geht es natürlich ganz schnell, haben wir in den letzten Spielzeiten immer wieder gesehen. Bin zum Beispiel gespannt, was Aachen macht, ja. Wenn die mit ihrem Stadion im Rücken hier einen guten Start hinlegen, da will ich auch nichts ausschließen. Ja. Das kann im Waldhof genauso gehen, wenn hier so eine gewisse Euphorie entfacht wird. Aber so wie du es gesagt hast, also mit einem guten Mittelfeldplatz sollten wir dieses Jahr mal zufrieden sein. Und der Plan ist ja tatsächlich jetzt ein bisschen kontinuierlich, das Ganze aufzubauen und dass man dann vielleicht mal mittelfristig wieder ein bisschen tatsächlich ganz nach oben schauen kann.
Zumal man ja auch sagen muss, in der dritten Liga, das ist ja fast schon so ein Alleinstellungsmerkmal, da will ja die halbe Liga eigentlich oben angreifen. Also wenn du dir das anguckst, da hast du Dresden, du hast Absteiger Rostock, Osnabrück, Wiesbaden, 1860 München, Saarbrücken mit der Kohle aus dem DFB-Pokal. Dann hast du so Vereine wie Aue, waren letzte Rückrunde auch ganz gut. Sandhausen, die haben sich auch gut verstärkt, ja. Also du siehst, um die vorderen Plätze, es gibt ein Hauen und Stechen. Und wenn du dich von unten fernhältst, hast du schon viel gewonnen. Ja, war vielleicht schon unser Schlusswort für heute, lieber Thorsten. Das war's dann nämlich auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mannheimer-morgen.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir melden uns wieder am 14. August nach dem ersten Heimspiel gegen Viktoria Köln. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin schöne Sommertage und einen spannenden Saisonstart. Tschüss.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.